In dieser besonderen Folge möchte ich jemanden zu Wort kommen lassen, der leider schon verstorben ist. Das, was wir aber hören werden, stammt von einer circa 30 Jahre alten DVD und die hat derjenige herausgebracht, um Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Obwohl er schwer krank war, wird er erzählen, wie es ihm dabei gegangen ist und warum seine Hoffnung über den Tod hinausgereicht hat. Grüß dich und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht's um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wie schon erwähnt, geht's in dieser Folge um jemanden, der schon verstorben ist, und zwar um den Martin Fellinger. Der Martin ist jemand, den habe ich persönlich leider gar nie kennengelernt, aber ich bin ja selber in einer christlichen Gemeinde in Steyr und der Name ist immer wieder gefallen und habe wirklich ja immer wieder Positives von ihm gehört, dass er eben so ein Licht und so ein Zeugnis und auch so eine Hilfe gewesen ist für die Menschen, die jetzt bei uns in der Gemeinde sind. Und ja, deswegen möchte ich von ihm heute diesen Beitrag liefern, weil man einfach sieht, wie sehr so ein gelebte Hoffnung Kreise ziehen kann. Und dabei wünsche ich ein offenes Herz.
Ich heiße Martin Fellinger, komme aus Oberösterreich, aus einem kleinen Ort dort, der heißt Oschach an der Steyr, Ort mit ca. 1500 Einwohnern, 1700. Ich wohne bei meinen Eltern, habe 5 Geschwister, meine Schwester wohnt auch noch daheim. Ich bin jetzt 21 Jahre alt.
Du sitzt im Rollstuhl, was ist der Grund dafür?
Ja, die spinale Muskelatrophie, die habe ich. Ist seit Kindheit an, ist vererbt. Denke ich, die tritt auf, wenn ich mir zwei, ich weiß nicht, wie das funktioniert genau mit den Chromosomen und so, wenn sie immer die zwei gleichen und die einen Fehler haben, dann kann so eine Krankheit auftreten. Und es ist eine Krankheit, die von den Nerven ausgeht. Die Nerven checken das nicht richtig oder so, dass die Muskeln mit Nahrung versorgen müssen. Jetzt ist es so, dass ich praktisch der Größe wachse und die Muskeln nicht gleich schnell mitwachsen. Und es war so, dass ich als Kind noch ganz normal gehen können habe, aber nicht rennen können habe und ich habe mir schwer da beim Boden aufstehen. Und je mehr ich gewachsen bin, desto schlechter ist das halt wandern.
Wie war das dann in der Schule?
Ja, es ist im Alter gegangen, dass ich In der Volksschule, da habe ich noch in die Schule gehen können. Hauptschule bin ich mit dem Bus gefahren, aber Hauptschule auch schon nicht mehr selber tragen können. Und es ist einfach langsam aber sicher immer schlechter geworden. Ich habe nicht mehr so weit gehen können. Habe immer ja, öfter Pausen machen müssen inzwischen zum Rasten und so. Und ja, im polytechnischen Lehrgang war es dann so, dass ich schon, ich habe ihn braucht, aber auch bei dem ich anhalten kann, zum Autobus zum Beispiel gehen, weil ich sonst nicht versandt hört. Ich habe eine Lehre als Bürokaufmann angefangen, in der Tischlerei, die mein Vater aufgebaut hat und jetzt mein Bruder schon übernommen hat. Habe eben 3 Jahre Bürokaufmann gelernt und dann die Lehrabschlussprüfung gehabt. Es war so, dass ich in der Zeit durch das viele Sitzen die mit der Behinderung immer schlechter geworden ist. Bin dann schon, es sind vielleicht 100 Meter vom Monat in Betrieb, bin ich mit dem Rad gefahren, weil ich es nicht mehr gehen kann, halt so weit. Und es war eben so, dass ich im dritten Lehrjahr in den Rollstuhl gekommen bin. Und ja, seitdem im Rollstuhl sitze.
Wie ist denn dein körperlicher Zustand jetzt?
Ja, es ist so, dass ich so die meisten alltäglichen Sachen Hilfe brauche. Zum Beispiel brauche ich wen zum Klo gehen. Oder ist es so, dass ich so mit dem Bizeps mit der linken Hand jetzt ungefähr ein halbes Kilo heben kann. Wo ich ja aber 1,76 Meter groß bin und 50 Kilo schwer. Und es ist so, dass eben viel, zum Beispiel wenn im Winter, wenn man viel anhat, dass zum Beispiel das Suppenlöffeln echt beschwerlich sein kann. Wenn du da ganz doll durchlöffeln musst. Ja, es klingt vielleicht unvorstellbar, aber es ist echt mühsam öfter.
Du hast zusätzlich vor 2 Jahren Krebs gekriegt. Wie hat das begonnen?
Es war so, dass ich gemerkt habe, dass man den kleinen und den Ringfinger ein bisschen zuzieht. Und ich habe mir gedacht, ja, das wird halt irgendwas sein von meiner Muskelerkrankung. Hab dann gedehnt dran und so das ein bisschen gegen Kanten gedruckt und so Sachen. Aber wie es immer akuter geworden ist, bin ich dann zum Hausarzt gegangen. Der hat ein Gewächs festgestellt im rechten Unterarm. Hab mich dann eben zum Röntgen und Ultraschall geschickt. Die haben ihm das genau definiert und bin dann gekommen zu einer Nodelbiopsie. Da haben sie mir nur ein bisschen was von dem Gewächs rausgenommen und das untersucht. Und da haben sie ihm festgestellt, das ist ein Rhabdomyosarkom, ein Tumor der quergestreiften Muskulatur. Ich bin ihm dann in sein kleiner Kinderspital gekommen, habe 4 Chemotherapien gekriegt, damit eben der Tumor kleiner wird. Und er ist dann kleiner geworden, so bei 70%, zwar nicht so viel, wie was er kleiner werden hätte sollen. Er ist dann operiert worden, war nur 11x4 cm groß. Ich bin nach der Operation bestreut worden und weil er eben nicht so viel kleiner geworden ist, wie was er hätte kleiner werden sollen, jetzt haben sie weitere 8 Therapien geplant, die dafür ein wenig stärker, damit nachher sicher nichts mehr nachkommt. Und ich habe ihm dann nur 6 Chemotherapien gekriegt und nach der 6. ist aufgehört worden wegen einem zu schlechten Allgemeinzustand.
Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was eine Chemotherapie ist und wie sie sich auswirkt?
Puh, ja. Ich denke eigentlich nicht gern dran an die Zeit, wie es war, weil es ziemlich mühsam war. Aber es ist so, dass man da in die Venen eine Dauernadel reinkriegt, einen sogenannten Venflon, wo man dann Infusionen kriegt. Also die Chemotherapiemittel, die heißen Zytostatika, die werden in die Blutgefäße eingespritzt. Das sind Infusionen, die entweder über 1 Stunde oder über 2 Stunden, je nachdem, die so lange dauern. Und es ist so, dass eben ziemlich starke Nebenwirkungen sind davon. Die Wirkungsweise ist so, dass sie alle sich schnell teilenden Zellen abtöten. Und ja, wo dazu gehören die Haarzellen, ich habe damals einen Glatzen gehabt, die Blutkörperchen, wo es dann so ist, dass zum Beispiel einmal, da habe ich so wenig Leukozyten gehabt, das sind die Blutkörperchen, die für die Abwehr von Bakterien zuständig sind. Die habe ich so wenig gehabt, dass ich von einem kleinen Wimmerl da heroben eine Blutvergiftung hätte kriegen können und habe dann starke Antibiotika gekriegt dagegen. Nur zur Relation, das ist im Prinzip überhaupt keine Kraft mehr, die da ist. Es ist dann weiter, dass eben die Schleimhäute im Mund und in Häusern so, die greift an, dass man oft dann mit dem Schlucken Beschwerden hat. Und eben während der Therapie, das war so, bei den ersten habe ich 3 Tage Therapie gehabt, einen Tag nach Bewässerung, wo ich nur mehr Flüssigkeit gekriegt habe, 4 bis 5 Liter. Bei der zweiten war es so, dass ich 4 Tage Therapie gehabt habe und einen Tag nach Bewässerung, Nein, 3 Tage und 2 Tage nach Bewässerung. Und es ist irgendwie, ja, während der Therapie, da liegst du im Bett und willst von nichts hören und sehen und am liebsten nicht angeredet werden, weil es einfach nur bricht, relativ viel. Und ja, der Psychologe hat gesagt beim ersten Gespräch, Martin, ich sag das, du musst die Chemotherapie wirklich wollen, weil das ist die Hölle. Und ich habe mir gedacht, du hast keine Ahnung von Hölle, aber im Nachhinein muss ich sagen, ich finde den Vergleich nicht schlecht.
Martin, du bist ein gläubiger Mensch. Wie hast du Gott persönlich in deinen Leiden erfahren?
Und es war zum Beispiel so, wie der Hausarzt gekommen ist und uns die Botschaft gebracht hat, dass ich Krebs habe und eine ziemlich schlimme Form. Dass das echt eine Situation war, wo ich normal zusammenbrechen hätte sollen und eigentlich hätte müssen. Aber in dem Wissen darum, dass Gott keinen Fehler macht, dass er alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Einfach weil ich das gewusst habe, jetzt habe ich eine Ruhe gekriegt ins Herz rein und hab wirklich einen tiefen Frieden gehabt. Ich habe gewusst, ja, Gott wird ein gutes Ende draus machen aus der Situation. Aber wenn ich jetzt Krebs habe ich gewusst, er wird nichts machen, das meine Kraft übersteigt. Und das war für mich echt ein schönes Erlebnis, dass ich dann arbeiten gehen konnte wieder und ruhig war in der Situation. Eine andere Sache war die, wie ich ins Krankenhaus gekommen bin, dass ich gefragt habe, ob ein Freund von mir dort ist, der Krebs gehabt hat. Und die Schwestern haben mir gesagt, nein, der ist nicht da. Und nachher hat meine Mutter gesagt, dass er vor kurzem an Therapieunverträglichkeit gestorben ist. Und irgendwie, es war total arg für mich momentan. Ich in dem Bewusstsein, ja, jetzt komme ich wieder rein zur Chemotherapie, werde wieder angehängt an das Herzüberwachungsgerät, wo ich eine Chemotherapie kriege, die total das Herz angreift. Das ist, man nur kriegen darf, bis ungefähr 25, 30 Jahre, so viel war es. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, irgendwie, das halte ich nicht aus. So, und in die Situation hat Gott irgendwie reingeredet und hat mir gesagt, ich bin in seiner Hand, ich bin bei ihm geboren. Er hat gesagt, irgendwie das, dass er da ist, alle Tage bis ans Ende der Zeitalter. Und ich habe dann im Bettling China angeschlossen an das ganze Zeug und das Gift ist im Prinzip reingekommen. Weil die Zytostatika, die Chemo, nichts anderes ist wie Gift. Und habe ruhig sein können, habe echt ruhig einschlafen können, weil ich gewusst habe, genau, eben mein Leben ist in Gottes Hand und sollte es sein Plan sein, dass es jetzt gar ist, dann bin ich bei ihm und ja, es wird Freude sein.
Du redest von Gott, als würdest du ihn persönlich kennen. Woher nimmst du diese Sicherheit?
Ja, es ist so, dass ich damals in der 4. Klasse Hauptschule, denke ich, die wichtigste Entscheidung für mein Leben getroffen habe. Ich habe es damals nicht ganz kapiert, was es wirklich bedeutet, aber es war echt die Entscheidung von größter Tragweite, die möglich ist. Und es war so, dass ich damals einfach durch meine Behinderung viele Sachen, die eben unter Jugendlichen aktuell sind und was zählen, nicht machen können habe, wie zum Beispiel Sport betreiben und Fußball spielen und tanzen gehen und unbedingt uns, das hat auch nicht so hingehört und in Englisch war ich auch nicht gut und das hat mich nicht gefreut und jetzt irgendwie ist eine Frage in mir hochgekommen, was ist echt der Sinn des Lebens? Irgendwie was bringt es auf der Welt, um ein Anzuleben 40, 50, 60, 70 Jahre und dann hört sterben und das ist alles gewesen und man lebt für die Welt. Und ich habe mir gedacht, wenn das echt alles ist, dann hat es keinen Sinn für mich zu leben. Und in die Situation hat dann Gott reingesprochen. Und ich bin eingeladen worden von meinen Eltern, mit einer nach Salzburg zu fahren, zu einer christlichen Veranstaltung. Und irgendwie war es mir recht arg dabei, dass ich den nächsten Tag schulfrei gehabt habe. Das war das Beste, weil für einen Tag schulfrei habe ich fast alles da damals. Und Ja, ich bin mit meinen Eltern da hingefahren und es sind verschiedene Themen beleuchtet worden. Wie zum Beispiel, dass Jesus wirklich Sinn geben kann im Leben, und das hat mich eigentlich am meisten angesprochen damals. Dass Jesus sagt in der Bibel, in der Heiligen Schrift, dass er wirklich ein sinnerfülltes Leben geben will. Dass man zu ihm kommen soll und dass er ewiges Leben schenken kann. Und dass man das wissen kann. Und das haben wir echt gedacht, dass ich wissen kann, dass ich ewiges Leben haben kann. Zum Beispiel auch. Und dass Jesus mir alle meine Sünden vergeben will. Dann, wenn ich ihm mein Leben anvertraue, praktisch Jesus möchte Herr sein in meinem Leben und er möchte alle Bereiche meines Lebens kontrollieren. Und wenn ich ihm mein Leben anvertraue, dann wird es gut irgendwie. Und ich habe damals zu Jesus gesagt, okay Jesus, wenn es euch stimmt, was du sagst von dir, wenn das echt stimmt, dann mach aus meinem Leben, was du willst. Hauptsache, es wird gescheiter. Irgendwie das wollte, weil ich habe echt keinen Sinn gesehen. Ich war damals recht ordinär. Und Lügen war was Selbstverständliches. So Notlüge oder Schweinern oder so. Und es stimmt schon, dass ich einen umgebracht habe, einen vergewaltigt habe. Aber das Problem liegt ja tiefer. Gott sagt in seinem Wort, in der Bergpredigt, Matthäus im 5. Kapitel. Und deswegen, das war mein Problem, dass ich echt einen Hass gehabt habe auf der Fleit. Da heißt es im 5. Kapitel, ab Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder ohne Grund zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Synedrium verfallen sein wird. Wer aber irgend sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Und ich habe oft, wenn vollen Ärzten gesagt, du bist ein Idiot oder Trottel. Und das ist das Urteil drüber. Und das hat mir Jesus vergeben müssen. Dann ein Prozess angefangen hat von Veränderung in meinem Leben, dass ich das Loch im Herzen war weg. Das kannst du dir sicher vorstellen oder kannst du dir reinversetzen. Ist er vielleicht auch so gegangen? Irgendwie, früher haben wir was angerissen mit den Freunden und es war ein Fetzen gerade. Und es war super. Und dann kommst du heim und du wirst das festhalten. Gell? Und echt, du wirst da die Garde und die Freiheit, das Lachen, das wirst du einfach festhalten. Und es rennt irgendwie weg. Und die Leere im Herzen ist wieder da gewesen. So ist mir gegangen. Und irgendwie, nachher war das so, dass, oder jetzt ist es so, dass wenn wir was machen, ich habe mich einfach gefreut daran, dass, ja, an allem, wie es ist, dass ich daheim sein kann, dass ich Kind Gottes bin letztendlich. Die Leere im Herzen ist weg. Ich habe ein erfülltes Leben. Es ist schwierig zu beschreiben, so, aber ich kann jetzt echt zufrieden sein mit dem, was ist, und kann Gott für jeden Tag dankbar sein, den er mir gibt. Auch wenn ich nichts bringen kann, wie wenn ich jetzt nach Wien fahre und heimkomme, dann bin ich dann erledigt und kann nichts bringen. Aber ich kann trotzdem mich freuen und weiß, es hat einen Sinn. Für den, der die Erlösung angenommen hat oder annimmt, Gott hat seinen Sohn trotzdem gegeben. Und er sagt, mein Leben ist so wertvoll, dass er seinen Sohn gibt. Und so ist das wirklich einfach eine Sache, wo ich geborgen sein kann in seiner Liebe. Und ein anderer Punkt, was ich irgendwie nicht ganz verstehe, ist das, was im Römer steht, im 8. Kapitel. Du hast, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also praktisch, dass den Krebs, den ich jetzt habe, dass das zum Besten dient letztendlich. Der Krebs an sich denke ich nicht, nur Gott kann aus was Schlechtem was Gutes machen und verwendet die Krankheit, die ich habe, zu was Gutem. Macht letztendlich was Gutes draus, nämlich damit ich dem Bild seines Sohnes gleichförmig werde. Heißt es da weiter, damit ich umgestaltet werde in das Bild Jesu Christi, irgendwie charakterlich verändert werde. Und das sehe ich irgendwie als recht was Wertvolles an und ja, ich liebe es recht schön, dass er echt keinen Fehler macht und dass es wirklich alles zum Besten dient, sogar Krebs.
Heutzutage hört man ja öfters, Hauptsache man ist gesund. Was hältst du davon?
Wenn das die Hauptsache war, dann, wie gesagt, war mein Leben sinnlos. Ich finde Gesundheit schon was Wichtiges und ich finde es auch wichtig, dass man sich drauf schaut, nur es ist nicht das Wichtigste, auf das es rauskommt. Ich denke, das Wichtigste ist das, dass ich wissen darf, dass ich ein Kind Gottes bin und dass ich einmal die Ewigkeit bei ihm verbringen werde und mit ihm verbringen werde.
Inwieweit macht Jesus Christus in deiner jetzigen Situation einen Unterschied aus?
Ja, es macht insofern einen Unterschied, dass wenn ich den Krebs ohne Gott hätte tragen müssen, dann weiß ich nicht, wo ich war oder wie es mir gegangen ist. Aber Gott hat gesagt, ich soll kommen unter sein Joch. Und es ist irgendwie so, dass er mittragt. Und er tragt so viel mit, dass ich den Rest immer da tragen kann. Egal wie schwer das ist. Und ich muss ehrlich bekennen, dass Gott mich noch nie überfordert hat in meinem Leben bis jetzt. Sei es mit dem Rollstuhl, wie ich reingekommen bin, oder sei es, dass ich Krebs gehabt habe. Es war nicht so, dass ich es nicht erpackt hätte. Wenn du einen liebenden Gott kennenlernen möchtest, dann würde ich sagen, lies täglich sein Wort mit der Bereitschaft, dass dieser Durst, was er sagt, dann bekenne ihm das, was du merkst drinnen, dass in deinem Leben falsch rennt. Nenn Sünde beim Namen, bekenne ihm das mit einem ehrlichen Herzen und der Bereitschaft, das dann zu lassen. Beschäftige dich mit der Person Jesu und ja, streck dir einfach aus danach, ihn kennenzulernen. Bet jeden Tag, sag Gott, wenn es dich gibt oder irgendwie, ich würde dich kennenlernen. Ich möchte dich erkennen, so wie du wirklich bist. Deiner Herrlichkeit. Und jetzt möchte ich mir ein Goller wenden, die ihr das Video seht, und möchte ein Geilhörner zu dem zu kommen, wirklich, der das Leben ist, möchte ein Geilhörner. Jesus Herr, sei es los in deinem Leben. Mich dann irgendwie anflehen, dass die gewaltige Rettung annimmt, die er bereitet hat. Und mich das dann mit den Worten, die er sagt im Matthäus-Evangelium, im 11. Kapitel, Verse 28 und 29. Kommt her zu mir, alle Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich muss eigentlich echt bezeugen, dass es stimmt, dass sein Joch sanft, seine Last leicht ist, dass ich Ruhe gefunden habe für meine Seele, bei dem, der das Leben ist, dass ich ja, erfülltes Leben gekriegt habe durch ihn. Und ich möchte wirklich bitten, schlagt das Angebot Jesu nicht ab, sondern wendet es um, kehrt sein Kind zu dem, der einfach das Leben in Fülle hat, weil er will, dass alle Menschen errettet werden. Er will nicht, dass irgendwer verloren geht und nicht freiwillige Kinder haben und so. Ist die logische Konsequenz für jeden, der das irgendwie nicht in Anspruch nimmt, dass er fern von Gott in einer Ewigkeit ohne ihn verbringt. Aber er will das wirklich nicht. Er möchte dich als Kind Gottes haben und möchte mit dir Ewigkeit verbringen, wo kein Leid mehr sein wird, kein Schmerz, kein Geschrei, wo wir uns gefreien werden. Da dann du und ich an dem Gott, der in seiner Liebe uns erkauft hat, an dem Gott, der am Kreuz gestorben ist, für mich und ich hoffe für dich.
Abschließend darf ich noch den Text, der im Video im Abspann eingeblendet ist, vorlesen. Noch während der Dreharbeiten traten die ersten Lähmungserscheinungen auf. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich täglich. Am 6. Oktober 1992 um 12.40 Uhr hörte sein strapaziertes Herz auf zu schlagen. Er ist zu seinem geliebten Herrn Jesus Christus in die ewige Herrlichkeit heimgegangen. Bei der Gelegenheit möchte ich nur erwähnen, dass alle Beteiligten an diesem ursprünglichen Video und auch die Komponisten und Texter der Musik in dieser Folge unten in den Shownotes namentlich erwähnt sind. Martin ist ein gutes Beispiel für eine leidensvolle Lebensgeschichte, die aber trotzdem voller Hoffnung war. Und ja, lass uns gerne wissen, wie du dieses Lebenszeugnis findest. Und wenn du jemanden kennst, dem es ähnlich geht, dann teile diese Folge sehr gerne oder auch den ganzen Kanal. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.